Ja, liebe Geschwister, wir machen heute weiter im zweiten Teil der Reihe Die Zahl 40 in der Bibel und befinden uns heute in 1. Korinther 10. 1. Korinther 10 ab Vers 1. Ich will euch aber, Brüder und Schwestern, nicht in Unwissenheit darüber lassen, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durchs Meer gegangen sind. Und sind alle auf Mose getauft worden in der Wolke und im Meer. Und haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und haben alle denselben geistlichen Trank getrunken, den sie tranken, von dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Doch an den meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie sind in der Wüste umgekommen. Das ist aber geschehen uns zum Vorbild, dass wir nicht am Bösen unsere Lust haben, wie jene sie hatten. So werdet nicht Götzendiener, wie einige von ihnen es wurden. Wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken, und sie standen auf, um zu spielen. Auch lasst uns nicht Hurerei treiben, wie etliche von ihnen Hurerei trieben, und an einem einzigen Tag kamen 23.000 um. Lasst uns auch nicht Christus versuchen, wie etliche von ihnen taten, und wurden von den Schlangen umgebracht. Murrt auch nicht, wie etliche von ihnen murrten und wurden umgebracht durch den Verderber. Dies widerfuhr ihnen als ein Vorbild. Es ist aber geschrieben, uns zur Warnung auf, die das Ende der Zeiten gekommen ist. Darum, wer meint, er stehe, soll zusehen, dass er nicht falle. Bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen. Aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Ja, liebe Geschwister, in 4. Mose 32, Vers 13, da heißt es, so entbrannte des Herrn Zorn über Israel, und er ließ sie hin und her in der Wüste ziehen 40 Jahre, bis es zu Ende war mit dem ganzen Geschlecht, das übel getan hatte vor dem Herrn. Auch im zweiten Teil unserer Bibelreise auf den Spuren der Zahl 40 werden wir schon recht früh fündig. Die in unserer heutigen Bibelstelle aus 1. Korinther 10 erwähnten Ereignisse haben alle mit jenen 40 Jahren zu tun, die der Herr sein Volk Israel kreuz und quer durch die Wüste führte. Dieses Ereignis, ich weiß nicht, wie ihr es mit der Geografie haltet, das war jetzt nicht unbedingt immer mein Steckenpferd, aber falls jemand eine rudimentäre Vorstellung von Geografie und auch vom Land Israel und alles, was da so drumherum liegt, hat, dem müsste aufgefallen sein, dass dieses Ereignis schon recht ungewöhnlich anmutet. Ich habe da eine Aussage einer Professorin der Universität Bamberg gefunden. Da heißt es, das Prägnanteste, wenn man jetzt die Masse der biblischen Belege sich anschaut, sind schon die 40 Jahre Wüstenwanderung, die, wenn man sich die Geografie vergegenwärtigt, ziemlich lustig ist. Sie hat es auf die lustige Art gefunden, denn 40 Jahre lang vom Sinai bis ins Westjordanland zu brauchen, das ist schon gekonnt, möchte ich meinen. Also da sind etliche Serpentinen dabei. Was sie meint ist, also dass Gott es schafft, das Volk Israel auf diesem kurzen Stück 40 Jahre sozusagen hin und her zu führen, das ist schwer. Aber der Herr hat es geschafft. Die Professorin führt weiter aus, das wollen wir jetzt nicht, das wird heute nicht Thema sein, aber sie führt aus, dass die Wüstenwanderung eine symbolisch-theologische Dauer umfasst, denn sie ist Befreiung und Buße zugleich. Und jetzt dieser Hinweis, den wir heute nicht weiter verfolgen wollen. Und auch das Leben desjenigen, der die Wanderung anführt, ist von der 40 geprägt, nämlich Mose, dessen Leben wir ja gewöhnlich in 3x40 Jahre einteilen. Also 40 Jahre lang hat er seine Ruhe, 40 Jahre lang wird er vorbereitet auf sein Amt und 40 Jahre lang übt er dann dieses Amt aus. Ja, liebe Geschwister, die Zahl 40, die begegnet uns also hier wieder bei Mose. Und auch bei Mose ist es kein zufällig gewählter Kontext. Dass das kein Zufall ist, das wird uns nämlich unmissverständlich klargemacht, auch dadurch, dass der Apostel Paulus in seinem Brief an die Korinther ganz explizit auf diese Wanderung des Volkes Israel durch die Wüste Bezug nimmt und auch die Bedeutung dieser Ereignisse für die ersten Christen und damit natürlich auch für alle nachfolgenden Generationen bis zum heutigen Tage, dass Paulus diesen Bezug betont, ganz besonders herausstreicht. Und somit sollte es uns, ja, wie soll man jetzt sagen, eine Pflicht sein, ich habe eher gesagt eine Freude sein, sollte es uns eigentlich eine Freude sein, herauszufinden, welches Ziel Gott der Herr mit dieser Wanderung verfolgt hat und was diese Wanderung, die ja jetzt schon ein paar tausend Jahre auch zurückliegt, mit uns heute zu tun haben könnte. Ich benutze seit längerem für die Predigt eine Lutherbibel und Luthers Überschrift über diesem Kapitel lautet das warnende Beispiel Israels. Das heißt, allein diese Überschrift, die lässt aufhorchen. Es ist also so, dass diese Ausführungen des Apostels Paulus, ja, diese Ausführung, die er am Beispiel des Volkes Israels uns gibt, dass die eine Lehre sein sollen für die Leser damals, aber damit natürlich auch für uns. Und diese Lehre oder Lehren vielleicht sind von größter Wichtigkeit für ein Leben mit Gott. Paulus geht ganz geschickt vor. Er gibt einen kurzen geschichtlichen Überblick. Das macht man dann, wenn man möchte, dass alle auf dem gleichen Wissensstand oder dass sich dann alle am Ende auf dem gleichen Wissensstand befinden. Und so führt Paulus aus. Ich will euch aber, Brüder und Schwestern, nicht in Unwissenheit darüber lassen, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durchs Meer gegangen sind. Und sind alle auf Mose getauft worden in der Wolke und im Meer. Und haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und haben alle denselben geistlichen Trank getrunken. Denn sie tranken von dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Wie ihr gemerkt habt, benutzt Paulus immer wieder das Wort alle. Nicht, weil er keine anderen Worte kannte, sondern weil ihm das wohl sehr wichtig war. Ja, was ist nun das, was so wichtig ist? Was will Paulus uns mit diesen Worten sagen? Warum sind ihm die Ausführungen so wichtig? Nun, ich denke, dass Paulus mit diesen Zeilen sagen möchte, dass die Ausgangsvoraussetzungen für alle Menschen gleich waren. Gottes Volk, das Volk Israel, wird hier als eine Einheit betrachtet, die Gottes Segnungen erfahren hat und durch Gott bei Tag und auch bei Nacht beschützt und auch bewahrt worden ist. Sie alle schritten durchs geteilte Meer, empfingen das göttliche Manna, tranken von dem geistlichen Wasser, welches der Apostel Paulus hier auf den Herrn Jesus hindeutet. Alles und alle waren abhängig von Gott, dem Vater, und auch den Segnungen, die der Herr seinem Volk zuteil werden ließ. Und hier dürfen wir uns und ich denke auch, hier sollten wir uns auch die Frage stellen, wie steht es da mit uns ganz persönlich, denn die berühmten Worte aus 2. Mose 13, 21, 22, liebe Geschwister, die gelten ja auch für uns, auch wenn wir nicht das Volk Israel sind, die da gerade durch die Wüste laufen. Da heißt es, und der Herr zog vor ihnen her am Tage in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Niemals wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tage noch die Feuersäule bei Nacht. Ich denke, jeder von uns kann täglich Gottes Wolkensäule und seine Feuersäule in seinem Leben wahrnehmen. Doch ist uns das auch wirklich jeden Tag bewusst? Ist uns das überhaupt bewusst? Und freuen wir uns über diese biblische Verheißung? Geben uns diese Worte Zuversicht? Geben sie uns Ruhe oder lassen sie uns kalt? Denn wie das Volk Israel sind wir Christenmenschen doch alle unter Gottes Wolke. Und wir werden genährt und ernährt von Gott jeden neuen Tag. Intellektuell haben wir das bestimmt soweit verstanden, und wenn wir abgefragt würden wie bei einem Katechismus, würden wir es wahrscheinlich auch aufsagen. Aber ist das wirklich bei dir, ist das wirklich bei mir so? Und was wichtig ist, liebe Geschwister, ich spreche hier nicht von Gottes Anteil an dieser Verheißung, an diesem Versprechen. Gottes Versprechen gilt auf ewig. Das heißt, Gott wird nicht wortbrüchig werden. Das war auch gar nicht die Frage, darum geht es nicht. Aber nehmen wir wirklich, du und ich, dieses Gottesgeschenk Tag für Tag aus seiner Hand, oder versuchen wir, Herr und Herrin unseres Lebens zu sein und brauchen im Alltag Gottes Hilfe überhaupt nicht mehr? Wichtig ist nämlich, auch das sollte uns bewusst sein, dass Paulus hier eine ernste Warnung an die Leser ausspricht in seinem Brief. Und die Warnung lautet, dass die Zugehörigkeit zum Volke Gottes nicht automatisch Gottes Wohlgefallen bedeutet. Völlig unabhängig davon, auf welchen krummen Wegen wir denn wandeln mögen. Und deshalb schreibt Paulus in Vers 5 auch, doch an den meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie sind in der Wüste umgekommen. Das ist ein furchtbares Urteil, liebe Gemeinde. Gott hatte an ihnen kein Wohlgefallen. In anderen Worten, Gott war mit ihrem Tun nicht einverstanden. Gott gab ihrem Tun nicht seinen Segen. Und wenn wir hier alle so nett beieinander sitzen, wenn wir uns die Frage stellen, möchten wir dereinst solch ein Urteil von Gott empfangen? Um die Frage zu beantworten, müssen wir uns überlegen, was bringt Gott überhaupt dazu, laut dem Apostel Paulus, was bringt Gott überhaupt dazu, solch ein Urteil zu fällen? Und der Apostel Paulus gibt uns hier ganz klare Beispiele an die Hand. Denn er sagt, so werdet nicht Götzendiener, wie einige von ihnen es wurden. Wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken, und sie standen auf, um zu spielen. Auch lasst uns nicht Hurerei treiben, wie etliche von ihnen Hurerei trieben. Und an einem einzigen Tag kamen 23.000 um. Lasst uns auch nicht Christus versuchen, wie etliche von ihnen taten und wurden von den Schlangen umgebracht. Murrt auch nicht, wie etliche von ihnen murrten und wurden umgebracht durch den Verderber. Das waren die Gründe, die Paulus anführt, Die entscheidenden Gründe für Gottes Urteil über so viele aus seinem Volk. Sie betrieben Götzendienst, sie machten sich der Hurerei schuldig, sie versuchten Christus und sie murrten ständig über Gott und die Zustände, in denen sie sich befanden. Und da Paulus all diese Worte als Warnung für seine Leser verstanden wissen wollte, so dürfen wir uns heute Morgen natürlich auch angesprochen fühlen. Und so steht die Frage im Raum, wo machen wir uns, du und ich, vielleicht jeden Tag aufs Neue schuldig an Gott, dem Herrn? Wo sind uns beispielsweise unsere menschlichen Bedürfnisse? Jetzt kommt eine wichtige Betonung, deren Erfüllung im Übrigen Gott am meisten am Herzen liegen. Wo sind uns aber diese menschlichen Bedürfnisse so wichtig geworden, dass Gott erst an zweiter oder vielleicht sogar an dritter Stelle kommt? Wo werden wir Gott untreu und treiben Hurerei? Wo lassen wir uns verlocken und suchen unsere Erfüllung, unsere Befriedigung fern von Gott? Wo versuchen wir ganz persönlich unseren Herrn Jesus Christus und seinen Opfertod am Kreuz von Golgatha? Ja, wo versuchen wir den Herrn? Glauben wir als von der Sünde befreite Christenmenschen, dass uns alles vergeben wird, auch wenn wir vielleicht bewusst sündigen? Vertrauen wir auf die Sündenvergebung und sündigen aus diesem Grunde einfach weiter? Versuchen wir damit nicht unseren Herrn Jesus, der Menschen mit einem zerbrochenen Herzen seine Heilung und die Erlösung zuspricht und nicht berechnenden Sündern, die ihr Leben weiterleben wollen, wie bisher, und dafür, man könnte sagen, in unverschämter Weise auch noch den Herrn Jesus als Retter mit ins Boot nehmen wollen? Sozusagen, ich sündige weiter, aber am Ende, wie sagt man so auf Deutsch, wird mir Jesus schon aus der Patsche helfen. Paulus warnt uns da, wir sollten uns da nicht täuschen. Gott, der Herr, kennt die Seinen und er blickt jedem von uns ins Herz. Oder dann die andere Sache. Betrifft bestimmt hier keinen, der vor mir sitzt und mich natürlich auch nicht. Also all diese Worte sind immer an die anderen gerichtet, nicht an uns hier in der Gemeinde der Serg. Wir sind natürlich da ganz andere, aber wie sieht's denn da mit dem Murren aus? Liebe Geschwister, wie gesagt, uns wird es bestimmt nicht betreffen. Ne? Bei dir und bei mir ist das mit Sicherheit anders. Aber es gibt ja angeblich Menschen, die sind täglich unzufrieden und sie hadern täglich mit Gott. Weil das eigene Leben so viel schlimmer ist als das Leben all der anderen um einen herum. Mögen es Schmerzen sein, die einen jeden Tag begleiten oder die Arbeitsstelle oder der Ehepartner oder die Ehepartnerin, die so furchtbar sind. Ja, und dann lässt man seinen Blick schweifen und dann sieht man, dass das Gras bei allen anderen so grün und so saftig ist. Aber das eigene Leben, das ist so schwer und die eigenen Grashalme, die verdorren in der Hitze des Tages. Kennst du solche Gedanken? Kennst du solches Murren? Nun denn, dann fühle dich auch von den Worten des Apostels Paulus angesprochen. Also folgendes, liebe Geschwister. Wir sind alle erwachsen, also die meisten hier. Wir sind alle erwachsen und sind nicht naiv. Und es geht mir jetzt gar nicht darum, Dinge schön zu reden, die nicht schön sind. Schmerzen sind nicht schön. Sorgen sind nicht schön. Mühe und Not ist nicht schön. Aber es geht hier um eine Herzenshaltung. Und bei diesem Murren lassen wir oftmals außer Acht, wie wir das auch bei unseren Wanderern in der Wüste sehen können, dass Gott all diese langen 40 Jahre bei Tag und bei Nacht sein Volk bewahrt hat. Er hat es genährt mit Speise und mit Trank und mit der noch wichtigeren geistigen Nahrung. Und so geht es auch uns, liebe Geschwister, so geht es auch uns. So geht es dir, so geht es mir. Und das ist im Übrigen der einzige Grund, warum jeder von uns heute Morgen überhaupt hier sitzen darf und auch diese Predigt, dieser Predigt lauschen kann. Von daher, ja, denke ich, dürfen wir uns die Frage stellen, worüber murren wir denn dann also? Worüber murre ich? Und jeder kann, darf, sollte da mal mit sich selbst auch ins Gericht gehen. Es ist natürlich die Frage, was dürfen wir nun mit all diesen Warnungen des Apostels Paulus anfangen? Was gibt uns denn nun die Hoffnung am Ende? Es geht ja um Hoffnung. Wir Christen haben ja eine frohe Botschaft zu vermitteln. Keine Botschaft der Vernichtung, also eine frohe Botschaft. Von daher, was gibt uns denn Hoffnung, dass wir nicht zu denen gehören werden, an denen Gott der Herr kein Wohlgefallen hat? Was lässt uns darauf hoffen, dass wir nicht zu jenen gehören werden, die von Gott verlassen, so würde man vielleicht sagen, in der Wüste des Lebens sterben werden? Also, das Erste ist, denke ich, dass wir zunächst einmal schonungslos Gottes Wahrheit anerkennen, dass wir alle von Hause aus nicht besser sind als jene, die da 40 Jahre durch die Wüste stapften. Das ist der erste Punkt. Auch unsere persönliche Wüstenwanderung, die doch eigentlich dazu führen sollte, dass wir unsere eigene Schwäche, unsere Unvollkommenheit erkennen mögen, die führt, ähnlich wie beim Volk Israel, oftmals nur zu Verbitterung, Murren und einem, ja, so könnte man vielleicht sagen, immer stärkeren Aufbäumen gegen das Unvermeidliche. Das heißt, das Anerkennen der Tatsache, dass unser ganzes Leben, unser Handeln und unser Tun einzig und allein in Gottes Händen ruht, ja, liebe Geschwister, das ist für uns Menschen oftmals so schwer zu akzeptieren. Und so mag es auch bei dir und mag es auch bei mir heute Morgen sein. Es gibt jedoch nur einen einzigen Weg. Wir haben jetzt viele Wege kennengelernt, die nicht beschritten werden sollten. Aber es gibt einen einzigen Weg für uns Menschen, der uns aus diesem Hamsterrad des Lebens befreien kann. Erinnern wir uns noch an Noah und seine Arche, die Thema in meiner letzten Predigt waren. Zur Zeit Noahs, liebe Geschwister, vollstreckte Gott der Herr sein Urteil über die gefallene, die abgewichene Menschheit. Gott der Herr wählte nur Noah und seine Familie aus. Ich danke den Geschwistern, die mich darauf hingewiesen haben, dass ich das letzte Mal vor allen Dingen Noah betont hatte. Aber es war Noah mit seiner Familie. Also Noah und seine Familie hat Gott ausgewählt, da er allein Wohlgefallen vor Gott gefunden hatte. Und Gott der Herr wählte auch nur einen Weg aus. Einen Weg, um dieser Sintflut, die er über die Erde kommen ließ, zu entfliehen, nämlich die Arche Noah. Und diese Arche Noah wiederum, die hatte auch nur einen Eingang, in den all jene hineingehen durften, die Gott der Herr retten wollte. Gott der Herr war es auch, er ganz allein, der den Eingang am Ende schloss und seine Auserwählten in diesem Schiff in den nächsten Tagen und Wochen sicher bewahrte. Und Gott, der Herr, war es wiederum auch ganz allein, der sein Volk in all den Jahren in der Wüste bewahrte und beschützte. Es gab niemanden anders, der Gottes Volk vor dem Verderben hätte bewahren können, als Gott allein. Und so ist es auch an dem heutigen Morgen so, liebe Gemeinde, dass es niemanden und nichts gibt, der dich und der mich bewahren könnte, der dir und mir das ewige Leben schenken könnte, als nur der eine, der Alpha und Omega, Anfang und Ende ist. Dieser eine ist, so können wir den Bogen spannen zu der ersten Predigt, dieser eine ist die Arche Noah, jene Arche Noah, die dich und die mich sicher durch das tobende Meer geleiten wird. Wie es so schön in Jesaja 43 ab Vers 11 heißt, ich bin der Herr und außer mir ist kein Heiland. Ich hab's verkündigt und habe euch geholfen und hab's euch hören lassen. Und es war kein fremder Gott unter euch. Ihr seid meine Zeugen, spricht der Herr, und ich bin Gott. Auch künftig bin ich derselbe. Und niemand ist da, der aus meiner Hand erretten kann. Ich wirke. Wer will's wenden? Oder in Apostelgeschichte 4, Vers 12, in der Jesus Christus, Gottes Sohn, als der einzige Retter gepriesen wird. Und in keinem anderen ist das Heil, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Ihr sitzt ganz friedlich hier, aber ich glaube, das, was ich gerade vorgetragen habe, würde in manchen Kreisen durchaus dazu führen, dass schon die ersten Tomaten fliegen, weil wie kann sich jemand erdreisten und sagen, da gibt es nur einen Weg. Ja, da gibt es doch so viele Wege. So. Man könnte sagen, alle Wege führen nach Rom. Ja, alle Wege führen zu Gott, aber die Bibel sagt was anderes. Das heißt, wenn wir Christen sind, können wir nicht lügen und sagen, alle Wege führen zu Gott, denn die Bibel sagt was anderes. Das heißt, wir wollen heute Morgen, auch wenn das in unseren Tagen oftmals nicht mehr geschieht, wir wollen heute Morgen diese biblische Wahrheit nicht verschweigen. Wir wollen auf diese biblische Wahrheit hinweisen, dass es aus Sicht der Bibel nur einen Gott und auch nur einen Weg zu Gott gibt. Und Gott, der Vater, der hat seinen Sohn Jesus Christus auf diese unsere Erde gesandt, damit er all jene erretten möge, die an seinen Opfertod am Kreuz von Golgatha glauben und allein auf diesen Opfertod ihr Vertrauen setzen. Und so ist der Herr Jesus auch, wie dieser Arche Noah, dieses Schiffchen da mit einem Eingang. So ist der Herr Jesus auch, der einzige Eingang, die einzige Möglichkeit, dem sicheren Tode zu entrinnen. Er allein der ist es, der unsere Sünden abwäscht. Es ist nicht das, was wir tun. Wir können uns das nicht verdienen. Er allein wäscht unsere Sünden ab. Und er allein ist derjenige, der von den Toten auferstanden ist. Und dadurch, dass er das gemacht hat, ist er den Seinen vorangegangen. Und er allein ist es, der wieder zum Vater in den Himmel zurückgekehrt ist, wohin all die Seinen nach ihrem Tode einst auch gehen dürfen. Ja, und die Frage steht natürlich im Raum, ist dir das bewusst? Vielleicht noch nicht. Vielleicht wanderst du noch durch die Wüste deines Lebens und du bist am Murren und am Fluchen. So würde man sagen, dass diese Frage betrifft nicht Christen, aber ich denke auch Menschen, die sagen, ich glaube an dich, Herr Jesus, und die trotzdem mit Murren und Fluchen durchs Leben laufen, die dürfen sich die Frage natürlich genauso stellen. Ja? Aber Gott gibt dir in seiner Gnade gerade hiermit die Möglichkeit zu erkennen, dass du mit deinem Tun das Ziel niemals erreichen wirst. Und ja, liebe Geschwister, manchmal sind wir Menschen so störrisch, störrischer als jeder Maulesel es je sein könnte. Und Gott führt uns 40 Jahre lang. Und ja, und ich glaube eins ganz fest, steht jetzt nicht in meinem Manuskript, aber ich glaube es trotzdem ganz fest, und das ist das, was uns jeden Morgen auch wieder Hoffnung geben sollte. Wenn wir wirklich ein Kind Gottes sind, wird Gott der Herr niemals aufhören. Er wird uns so lange durch die Wüste führen, bis, wie Luther es gesagt hat, uns das Maul am Ende vielleicht wirklich gestopft ist und wir sagen, Herr, ich kann nicht mehr, ich kapituliere. Entweder hilfst du mir oder es ist aus mit mir. Und ja, es gibt wahrscheinlich Geschwister, die führt Gott 40 Minuten durch die Wüste und dann haben sie verstanden, ich kann es nicht. Und andere, die sind nach 40 Jahren wahrscheinlich immer noch am Meckern. Aber wenn Gott einmal angefangen hat, mit dir zu laufen, an dir zu wirken, dein Herz anzurühren, ja, dann darfst du sicher sein, dass Gott nicht aufgeben wird. Und Gott schreitet dir voran, auch das dürfen wir aus der Bibelstelle wissen. Gott bewahrt dich, auch das dürfen wir wissen. Gott hat dich schon so oft gerettet, auch das dürfen wir wissen. Sodass du heute Morgen diese Predigt überhaupt nur noch hören kannst. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Du könntest ja längst tot sein, aber du sitzt noch hier. Du hörst es. Auch das ist kein Zufall. Gottes Hand ist ausgestreckt. Jesu Tod am Kreuz hat alle Sünden abgewaschen. Du hörst diese Botschaft? Was hindert dich, zu Gott zu kommen? Was hindert dich daran, Jesu Opfer anzunehmen? Heute lebst du noch. Morgen mag es bereits zu spät sein, morgen bist du vielleicht schon tot. Auf was wartest du also noch? Amen. Ich will noch beten. Mit uns. Lieber Vater im Himmel, lieber Herr Jesus, was sind wir doch für störrische Gestalten oftmals und wenn wir ehrlich mit uns sind, müssen wir sagen, Herr, wir hätten uns selber schon längst aufgegeben, aber du, Herr, du gehst den Deinen nach und wenn es 40 Jahre lang sein sollte, du lässt nicht locker und das ist unsere Hoffnung, denn wir wissen, Herr, wenn du einmal dein Werk in uns angefangen hast, so wirst du es auch zu Ende führen. Und so möchten wir dich einfach bitten, Herr, brich an der Stelle unser störrisches Herz. Hilf uns, denn wir können es nicht, wir vermögen es nicht, dass wir allein auf dich schauen, Herr. Und wir danken dir, dass wir wissen dürfen, du bist bei uns am Tag und in der Nacht, bis in alle Ewigkeit. Amen.